Vielleicht kommt einigen von euch dieser Sound bekannt vor. Statistisch gesehen wäre das zumindest nicht unwahrscheinlich. Denn in den letzten Jahren hat sich mehr als jedes dritte Paar online kennengelernt. Ob für eine Nacht, eine flüchtige Liebe an kalten Wintertagen oder die ganz große Liebe. Mittlerweile gibt es für romantische Absichten aller Art unzählige Apps und Online-Portale. Doch Swipes und Klicks bestimmen nicht nur die Flirt- und Dating-Kultur. Sie frustrieren auch immer mehr Menschen. Viele empfinden diesen Teil der Online-Welt lediglich als Bühne für Eitelkeiten und Selbstdarstellung. Man verliert sich schnell in der Vielzahl an Matches und in den scheinbar immer gleichen Chats mit belanglosen Flirts, die oft im Ghosting enden. Das kann sogar so belastend sein, dass immer mehr Menschen Dating-Apps aus ihrem Leben verbannen. Wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Ob der Single, um den es in dieser Episode geht, auch die Lust am Online-Dating verloren hätte, das bleibt reine Spekulation. Dennoch erinnern die perfekte Inszenierung und die harmonische Bildkomposition durchaus an heutige Profilbilder auf diversen Online-Plattformen. Wir schauen uns das Bildnis des Simon George of Cornwall von Hans Holbein dem Jüngeren an. Entstanden zwischen 1535 und 1540. Und damit tauchen wir ein in das Liebes- und Datingleben des 16. Jahrhunderts. Wie sah die Partnersuche vor rund 500 Jahren aus? Welche Verbindung bestand zwischen dem Maler Hans Holbein und dem englischen König Heinrich VIII.? Wer war eigentlich Simon George of Cornwall, der Mann auf diesem Porträt? Und warum hält er gerade eine rote Nelke in der Hand? Seit 1991 hat das Duo Four Hero einen Song von Minnie Riperton gecovert, Le Fleur, im Original erschienen im Jahr 1970. Ein Song, der auf die Hippie-Bewegung anspielt, in der Blumen eine zentrale Rolle spielten. In Minnie Ripertons Song stehen Blumen für die Liebe und Schönheit. Elemente, die auch bei unserem Werk in diesem Monat eine wichtige Rolle spielen und durch die Nelke in der Hand des dargestellten attraktiven jungen Mannes auch ganz direkt zum Ausdruck gebracht werden. Dieser Song war ein Wunsch einer Hörerin, denn auch ihr könnt euch für die Folgen Songs wünschen. Natürlich auch für das Werk im nächsten Monat. Im Februar geht es um die Bronze Bergkönig Tunnel, zwei Planeten von Joseph Beuys aus dem Jahr 1971. Schaut euch eine Fotografie des Werks auch gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und schickt mir eure musikalischen Ideen an mixtape@städelmuseum.de. Ich bin gespannt. Und nun begrüße ich euch nochmal richtig zu dieser ersten Ausgabe des Städel Mixtapes in 2025. Das Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen, vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. In jeder Folge widmen wir uns einem Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums und bringen es mit Musik in Verbindung. Welche Assoziationen weckt es, welche Parallelen gibt es inhaltlich und was könnte der Künstler oder die Künstlerin zu seiner oder ihrer Zeit gehört haben? Schaut euch das Gemälde auch gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an, das Bildnis des Simon George of Cornwall von Hans Holbein dem Jüngeren. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schon auf den ersten Blick zieht das Gemälde von Hans Holbein die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Es ist zwar nicht besonders groß, dafür aber kreisrund. Abgebildet ist ein stattlich wirkender junger Mann, streng im Profil, vor einem neutralen Hintergrund, im dunklen Grün-Blau. Sein heller Teint mit leicht geröteten Wangen hebt sich klar vom Hintergrund ab. Blickt er ruhig und gelassen, oder doch ein wenig nachdenklich, vielleicht sogar verträumt aus dem Bild heraus. Der Mann wirkt locker und bemüht zugleich. Zwischen seinen Fingern hält er eine einzelne rote Nelke. Seine Zeigefingerspitze deutet genau auf das, worum es in diesem Bild geht. Er zeigt unmissverständlich auf sich selbst. Hans Holbein stellt den jungen Mann mit wohlgeformten Proportionen und in hochwertiger Kleidung dar. Was beim genauen Betrachten auffällt, der Porträtierte trägt ungewöhnlich viele Kleidungsstücke übereinander. Sozusagen ein Zwiebellook anno 1535. Als unterste Kleidungsschicht sehen wir ein weißes Hemd mit einem Ornamentband am Stehkragen. Darüber eine scharlachrote, ebenfalls bestickte Weste. Es folgt ein zweites weißes Gewand, nun mit ausgestelltem Kragen. Zu diesem gehört auch die am Handgelenk umgestülpte Manschette. Auch sie ist mit einem floralen Muster bestickt. Als oberste Schicht dient schließlich eine Jacke aus schwarzer Seide, das Highlight dieses Looks. Und wie könnte es anders sein? Auch die Seidenjacke ist bestickt. Mit ihrem leicht rötlichen Schimmer und dem schwarzen Samtbesatz am Kragen wirkt sie besonders edel. Holbein greift die runde Form des Bildes immer wieder geschickt in seiner Komposition auf. Durch die angewinkelten Finger, die Kontur der Kopfbedeckung oder auch die Rundung der Straußenfeder. Durch wiederkehrende geschwungene Linien verankert Holbein die Figur in der Bildfläche, was zur harmonischen Gesamtwirkung des Porträts beiträgt und die Vorzüge des Dargestellten unterstreichen soll. Die scharfe Malweise, die präzise ausgearbeiteten Details und der klare Bildaufbau lassen das Werk durch seine Schönheit und Eleganz hervorstechen. Ruhig und konzentriert zugleich scheint der junge Mann einen Punkt links außerhalb des Bildes zu fixieren. Lässt er seinen Blick hoffnungsvoll schweifen, auf der Suche nach einer möglichen Herzensdame. Jedenfalls kann man sich nur allzu gut vorstellen, wie das imaginäre Gegenüber in den tiefblauen Augen des jungen Mannes versinkt. Was der junge Mann damals sicherlich nicht ahnte, war, dass sein Porträt zum Starporträt eines der bedeutendsten Maler der Renaissance werden sollte. Hans Holbein, der Jüngere. Hans Holbein der Jüngere stammt aus einer bedeutenden Künstlerfamilie, deren Stammbaum sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Sein Vater, Hans Holbein der Ältere, war einer der bekanntesten Maler seiner Zeit und hat vor allem in Augsburg gearbeitet. Und dort ist wahrscheinlich auch Hans Holbein der Jüngere im Jahr 1497 oder 98 geboren worden. Während viele der Meinung sind, dass der Sohn seinen Vater in Sachen Kunst bei weitem übertraf, gibt es auch Stimmen, die betonen, dass es gerade der Vater war, der seinem Sohn das Handwerk und die Kunstfertigkeit lebendiger Porträtmalerei näher brachte. Zusammen mit seinem ebenso begabten älteren Bruder Ambrosius arbeitet Hans Holbein der Jüngere in seiner Jugend nämlich in der Werkstatt seines Vaters. 1515 zogen die beiden Holbein-Brüder nach Basel, in der Hoffnung auf ein gutes Einkommen. In kürzester Zeit machte sich der junge Holbein dort einen Namen und heiratete noch im selben Jahr Elsbeth Binsenstock. Ein Schritt, der ihm ermöglichte, Bürger von Basel zu werden und auch der Basler Malerzunft beizutreten. Sein künstlerisches Spektrum war vielfältig. Neben Porträts, religiösen Gemälden und Wanddekorationen hatte Holbein auch Buchillustrationen geliefert, Glasfenster entworfen und Goldschmiedearbeiten angefertigt. Einige Jahre später ging der Maler nach Frankreich und verkehrte dort in hohen Adelskreisen. Dies war vor allem seinen guten Beziehungen zu verdanken. Besonders die Verbindung zu Erasmus von Rotterdam erwies sich als hilfreich. Holbein porträtierte den großen Renaissance-Gelehrten gleich mehrfach. Von Rotterdam benötigte die Porträts, um sie seinen Kontakten in ganz Europa zukommen zu lassen. Eines dieser Werke entstand nur wenige Jahre vor dem Porträt des Simon George of Cornwall. Diese Porträts verhalfen Holbein zu internationalem Ruhm und ebneten ihm schließlich den Weg an die königlichen Höfe. Rick Wakeman hat 1973 sein erfolgreichstes Soloalbum veröffentlicht, The Six Wives of Henry VIII. Dieses Stück ist nach Anne Boleyn benannt. Im Januar 1933 haben Boleyn und der englische König geheiratet. Eine Hochzeit, die auch für Hans Holbeins Karriere bedeutend war. Aber welche Verbindung gibt es zwischen der Eheschließung des englischen Königs und dem Maler? In einem Empfehlungsbrief schrieb Erasmus von Rotterdam, um Holbein bei seinem Umzug von Basel nach England zu unterstützen. Hier frieren die Künste. Er will nach England gehen, um dort einige englische Münzen zusammenzukratzen. Dennoch begab sich Holbein um 1523 zunächst nach Frankreich, wo er sich bereits in hohen Kreisen bewegte. 1526 beschloss Holbein, dann doch auch in England nach Arbeit zu suchen. Er wurde fündig und an dieser Stelle kommt der englische König Heinrich VIII. Ins Spiel. Denn 1533 ist das Jahr, in dem der junge Holbein zunächst Dekorationen für die Hochzeit des Königs mit Anne Boleyn schuf. Und dieser Auftrag stieß offenbar auf Begeisterung, denn 3 Jahre später hatte Holbein den Posten des Hofmalers in der Tasche und im Anschluss auch zahlreiche Porträtaufträge von Mitgliedern des Hofes. Zur gleichen Zeit wie Holbein war auch der franco-flämische Musiker Philipp van Wilder Lautenist am Hof von Heinrich VIII. und unterrichtete auch die Kinder des Königs im Lautenspiel. Im Jahr 1540 erreichte er den Rang des Gentleman of the Privy Chamber, eine Position mit erheblichem Einfluss. Später wurde van Wilder Leiter der Instrumentalmusik am königlichen Hof. Während der Musiker in London heiratete und eine Familie gründete, ließ Hans Holbein, der Jüngere, seine Frau und seine beiden Kinder in Basel zurück, wo er damals 2 Häuser besaß. Die Stadt Basel unternahm mehrere Versuche, ihn zur Rückkehr zu bewegen. Doch Holbein blieb in London. Vermutlich entstand auch dort das Porträt unseres jungen Mannes. Aber warum hat der Mann auf Holbeins Porträt so strahlende Haut, dichtes Haar und makellose Proportionen? Heutzutage würde man sicherlich auf Ungereimtheiten achten und schauen, ob irgendwo Bildbearbeitungsprogramme am Werk waren. Denn dass diese Darstellung nicht ausschließlich der Wahrheit entspricht, das liegt auf der Hand. Laura Nero hat den Song Wedding Bell Blues mit gerade mal 18 Jahren geschrieben, inspiriert von der Beziehung einer Freundin ihrer Mutter. Dabei geht es um die Sehnsucht, den Bund der Ehe einzugehen. Während die Protagonistin dieses Liedes bereits einen Geliebten hat, ist der junge Mann auf Holbeins Porträt offensichtlich noch auf der Suche nach einer Ehepartnerin. Dafür ließ er sich von Hans Holbein von seiner Schokoladenseite darstellen. Denn der Anlass für den Auftrag war die Brautwerbung. Solche Brautwerbebilder ließen heiratswillige junge Menschen in der frühen Neuzeit anfertigen, um sich potenziellen Ehepartnern vorzustellen. Im 16. Jahrhundert spielten diese Porträts immer wieder eine zentrale Rolle bei arrangierten Ehen. Ein Symbol taucht in Brautwerbungs-, Verlobungs- und Hochzeitsbildern immer wieder auf. Und wir sehen es auch in unserem Porträt. Die rote Nelke. Nelken stehen symbolisch für die wahre, reine Liebe und damit für die Verlobungsabsicht. Brautwerbebilder wurden in ganz Europa zwischen potenziellen Brautpaaren hin und her geschickt. Klingt nach einem altmodischen und sehr umständlichen Swipe-Verfahren à la Tinder. Und wie bei Dating-Plattformen und Apps geben die Bilder zwar einen ersten Eindruck, aber natürlich nur von den Vorzügen. Die realitätsgetreue Darstellung der eigenen Person ist dabei oft zweitrangig.
You express six.
Molly Rankin von der Band Always fordert in Archie, Marry Me die Ehe nicht bedingungslos ein, wie man vielleicht zuerst denken mag. Sie kritisiert vielmehr, wie gesellschaftliche Normen Menschen dazu drängen, die Ehe einzugehen, auch wenn sie sich vielleicht nicht bereit fühlen. Während es heute, zumindest in der westlichen Kultursphäre, als ideal gilt, den Bund der Ehe aus romantischen Gründen einzugehen, sahen die Motive zur Zeit unseres Porträtierten noch ganz anders aus. Im Europa des 16. Jahrhunderts war die Eheschließung vielmehr von sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Faktoren bestimmt. Die Motivation zu heiraten war je nach sozialer Schicht unterschiedlich. In den allermeisten Fällen stand weniger die Suche nach der großen Liebe und der Wunsch nach einer tiefen, spirituellen Verbindung im Mittelpunkt. Stattdessen war die Suche nach einem Ehepartner von ganz praktischen Erwägungen bestimmt. Sei es als strategisches Instrument zur Festigung von Besitz und Macht, zur Sicherung des Fortbestands der Familienlinie oder schlicht, um eine Frau für die Haushaltsführung zu gewinnen. Auch die Sexualität war strikt auf die Ehe beschränkt. So war die eheliche Verbindung oft der einzige allgemein akzeptierte Rahmen für körperliche Zuwendung dieser Art. Auch wenn das Porträt des jungen Mannes seine edlen Heiratsabsichten zeigt, macht Holbein auch aus den sexuellen Interessen des Dargestellten kein Hehl. Ein besonders deutlicher Hinweis auf sein körperliches Begehren findet sich am oberen Bildrand, die ovale Brosche. Can't take it back once it's been set in motion. You know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen. Billie Eilish hat diesen Song nach dem sogenannten Kuschelhormon Oxytocin benannt. Der Track handelt von Sexualität und Experimentierfreude. Amoröse Absichten, die auch auf unserem Gemälde in doch recht drastischer Weise zur Schau gestellt werden. Denn es scheint, als habe der dargestellte junge Mann auch Sex im Kopf gehabt. Oder viel eher auf dem Kopf. Die am Baret befestigte Brosche ist ein durchaus anzüglicher Hinweis. Um diesen aber zu entdecken oder zu verstehen, braucht man Vorwissen im Bereich der griechischen Mythologie. Damit stellt der junge Mann auf unserem Gemälde auch seinen hohen Bildungsgrad unter Beweis. Schließlich ist die Kenntnis der antiken Mythologie eine intellektuelle Hürde, die nicht zu unterschätzen ist. Der junge Mann ist also nicht nur gut aussehend, sondern auch gebildet. Und er ist sexuell ambitioniert. Zumindest lässt die pikante Anspielung auf der Brosche kaum Zweifel an seinen erotischen Zielen. Die ovale Brosche zeigt eine Szene zwischen Zeus und Leda. Zeus schmiegt sich in Gestalt eines Schwans von hinten an Leda und legt seine Flügel um ihre Schulter. Sein langer Schwanenhals windet sich kreisförmig um ihren Kopf. Offenbar beißt der Vogel seiner Geliebten in diesem Moment spielerisch in den Hals. Eine eindeutige Szene. Hier wird der Geschlechtsakt selbst dargestellt. Besser hätte sich der Junggeselle in Holbeins Porträt also kaum als feuriger Liebhaber präsentieren können. A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl. Her thighs caressed by the dark waves, her neck caught in his bill. He holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified, vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? And how can body laid in that white rush, but feel the strange heart beating where it lies? A shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning roof and tower, and Agamemnon dead. Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop? Der irische Dichter William Butler Yeats hat die Geschichte vom Göttervater Zeus und Leda in ein Sonett verwandelt. Und dieses Gedicht inspirierte Paul Kelly zu seinem Stück Leda and the Swan. Nicht nur die Darstellung der Brosche auf Holbeins Gemälde beweist, dass der Maler an der Antike interessiert gewesen sein muss. Auch die Entscheidung für das runde Bildformat, ein sogenanntes Tondo. Das runde Porträt mit dem strengen Profil geht letztlich auf antike Münzen zurück, die schon vor Jahrtausenden das Antlitz der Herrscher in genau dieser Form verbreiteten. In der bildenden Kunst entwickelte sich das runde Profilporträt dann aus dem wieder erwachsenen, humanistisch geprägten Interesse an der Bildkunst der Antike. Die Verbindung zum Göttervater Zeus lässt sich in unserem Porträt allerdings nicht nur durch die Brosche herstellen. Hier ein kleiner Tipp. I know you gotta be up early. And baby, I don't wanna sound needy. Come over here, missing your beard. 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 Serpent with Feet singt in dem Song Derek's Beard über die romantische Beziehung zu einem anderen Mann und die Sehnsucht nach Intimität. Besonders den Bart der Person vermisst er. Bärte gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Vom Dreitagebart über kunstvoll gezwirbelte Schnurrbärte bis hin zu eindrücklichen Vollbärten. Auch der oberste Gott des Olymps, Zeus, wird oft mit einem imposanten Bart dargestellt. Ein Symbol für seine Macht und Autorität. In der gesamten europäischen Kulturgeschichte wird der Bart häufig als Zeichen sexueller, religiöser und sozialer Macht verstanden. Und auch der Bart des Junggesellen bei Hans Holbein wirkt dicht und spielt ebenfalls auf dessen Potenz an. Dabei zeigen Röntgenaufnahmen des Gemäldes, dass der Bart des jungen Mannes ursprünglich deutlich knapper ausfallen sollte. Das bestätigt auch eine Vorzeichnung. Vergleicht man Gemälde und Zeichnungen, stellt man fest, dass beide Abbildungen, abgesehen vom Bart, deckungsgleich sind. Das lässt vermuten, dass sich der modisch offenbar durchaus interessierte Porträtierte über die Dauer des Auftrags allmählich ein Bart stehen ließ und dies auch in seinem Bildnis berücksichtigt sehen wollte. Vielleicht reagierte er damit auf den Trend zum Vollbart, der sich zur Entstehungszeit des Porträts am Hofe Heinrichs dem VIII. Ausbreitete. Eindeutig belegen lässt sich diese Verbindung allerdings nicht. Was genau Holbein also dazu bewogen hat, den Bart immer fülliger zu malen, kann vorerst nicht endgültig festgestellt werden. Ganz anders als bei den Bluesrockern von ZZ Top. Während einer Bandpause in den 70ern ließen sie sich aus einer Laune heraus ein Vollbart stehen, der später sogar offiziell als Markenzeichen eingetragen wurde. Ihre Bärte reichten ihnen bis zur Mitte des Brustkorbs. Die Ironie des Ganzen, Frank Beard, Schlagzeuger der Band, der den Bart sogar im Namen trägt, ist der einzige des Trios, der nur einen Schnurr- oder Kinnbart trägt. Sharpness, man. Sisi Top singen hier über die Bedeutung von Mode und Äußerlichkeiten im sozialen Kontext. Sharp-Dressed Man verdeutlicht die Rolle von Kleidung als Mittel zur Selbstdarstellung und zum sozialen Aufstieg. Ein gut gekleideter Mensch, oder Mann in diesem Fall, wirkt erfolgreicher und charismatischer, wenn es nach Sisi Top geht. Eine ähnliche Ansicht hatte man wohl auch zur Zeit von Hans Holbein, dem Jüngeren. Auf unserem Gemälde trägt der Junggeselle 4 Lagen feinster Stoff. Passend dazu war auch König Heinrich VIII. Für seine Extravaganz und seine Liebe zur Mode bekannt. Auch er ließ sich von Hans Holbein, dem Jüngeren, in kostbarsten Stoffen porträtieren. Holbein betonte in seinen Porträts durch die geschickte Inszenierung von Stoffen und Accessoires den hohen Status des Adels. Porträts, nicht zuletzt die von Hans Holbein dem Jüngeren, sind mit ihren vielen aussagekräftigen Details eine wichtige Quelle für die Erforschung der Kleidung und der Accessoires an den Adelshöfen des 16. Jahrhunderts. Wie Holbeins Gemälde zeigt, investierte Heinrich VIII. Beträchtliche Summen in seine Garderobe und er nutzte Kleiderordnung als Machtinstrument. Der englische König erließ während seiner Herrschaft sogenannte Aufwandsgesetze, die detailliert festlegten, welche Stoffe und Farben für welche hierarchische Position erlaubt waren. So beeinflusste seine Vorliebe für opulente Stoffe, Stickereien, Edelsteine und andere dekorative Elemente unmittelbar die Mode des englischen Adels. Übrigens betrafen diese Gesetze ausschließlich Männer, denn aufwendig gekleidete Frauen galten damals schlicht nicht als Bedrohung der hierarchischen Ordnung. Der feine Zwirn des Junggesellen auf unserem Bild lässt also darauf schließen, dass es sich auch bei ihm um eine Person aus den britischen Adelskreisen handelte. Oder irren wir uns da? Wer ist dieser ominöse Simon George of Cornwall? And you know you gotta go. On a train from Dublin up the sandy road. Throwing pennies at the bridges down below. And the rain, hail, sleet and snow. Lange Zeit war unklar, über wen Van Morrison in diesem Song singt und wer eigentlich Madame George ist. Ebenso wenig können wir sagen, wer Simon George of Cornwall tatsächlich war. Neuere Forschungsergebnisse lassen nämlich Zweifel aufkommen, ob die dargestellte Person tatsächlich Simon George of Cornwall ist. In den erhaltenen und bisher bekannten historischen Quellen wird dieser Name nämlich nicht erwähnt. Seine Existenz konnte bisher also nicht nachgewiesen werden. Es gab tatsächlich jedoch einen George Cornwall, ein Seemann der britischen Flotte, der es zu einigem Wohlstand geschafft hatte. Dieser George Cornwall soll auch im letzten Lebensjahrzehnt von Hans Holbein dem Jüngeren geheiratet haben. Dieser Fakt könnte die Theorie stützen, dass es sich bei unserem Gemälde um ein Brautwerbungsporträt handelt. Im Übrigen schickte auch Heinrich VIII., als er mal wieder auf Brautschau war, Hans Holbein auf das Festland mit dem Auftrag, er solle Porträts der in Frage kommenden Damen anfertigen. Von Christina von Dänemark und den beiden Töchtern des Herzogs von Kleve. Das Bildnis von Anna von Kleve gefiel dem König wohl sogar zu gut, denn die echte Anna von Kleve konnte in der Realität wohl einfach nicht mit ihrem Porträtbild mithalten. Als sie sich persönlich begegnet sind, soll sich der König enttäuscht von seiner zukünftigen gezeigt haben. Die Ehe wurde passend dazu nach nur wenigen Monaten annulliert. Auch Hans Holbein der Jüngere fiel vermutlich durch den Porträtauftrag der Anna von Kleve in Ungnade. Zumindest malte er fortan kein Mitglied der königlichen Familie mehr. Doch der Künstler war inzwischen in England etabliert genug, um sich auch ohne königliche Aufträge durchzuschlagen. Bekannt wurde er vor allem durch das von ihm perfektionierte Genre des mit aussagekräftigen Accessoires angereicherten Porträts, das in versteckten Details möglichst viel über die Dargestellten verrät. Genau wie im Bildnis des Simon George of Cornwall. 1543 starb der Maler, vermutlich an der Pest. Sein Werk beeinflusste vor allem die englische Porträtmalerei bis zum Ende des 16. Jahrhunderts nachhaltig, sodass er heute als einer der bedeutendsten Maler der Renaissance gilt. Und damit sind wir am Ende unseres Exkurses zu Hans Holbein und seinem Bildnis des Simon George of Cornwall. Im nächsten Monat springen wir wieder ins 20. Jahrhundert und schauen uns an, was es mit der Skulptur Bergkönig Tunnel zwei Planeten von Joseph Beuys aus dem Jahr 1971 auf sich hat. Schaut euch das Werk gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und vergesst nicht, uns eure Musikwünsche zu schicken. Schreibt uns an mixtape@stedelmuseum.de. Wir freuen uns. Und gebt uns auch gerne jederzeit Feedback und folgt diesem Podcast, wenn ihr monatlich mehr über die Verbindung zwischen Kunst und Musik erfahren möchtet. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank an Nathalie Wasiljew und Franziska von Plocki für die Recherche und redaktionelle Mitarbeit. Zum Abschluss widmen wir uns noch einmal dem attraktiven jungen Mann auf Rubens Gemälde. Das hier sind Air mit Sexy Boy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.